Wir haben heute Palmsonntag. Ich finde, das ist einer der sonderbarsten Feiertage, den die Christenheit überhaupt hat. Wir haben eben gesungen, Jesus Christus herrscht als König. Jesus ist der König. Der Jesus, den wir in Evangelien begegnen, der auferstanden ist von den Toten, der auch einst wiederkommen wird in seiner Macht und in seiner Gewalt. Und ich möchte, dass wir zusammen eine Bibelstelle vorlesen, bevor wir uns an diesen Text in den Evangelien heranwagen, nämlich aus dem 1. Korinther 15, Vers 25. Und da steht in 1. Korinther 15, 25: Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der König muss herrschen, dann ist er König. Ein König ist kein netter Kumpel, sondern er ist Herrscher. Lass uns mal unter diesem Gesichtspunkt oder mit diesem Gedanken im Hinterkopf diese Geschichte lesen, diesen Bericht aus Matthäus 21. Und das ist ja das klassische Evangelium des Königs. Matthäus schreibt zuerst an die Juden und zeigt ihnen, Jesus von Nazareth ist der König. Er ist der König der Juden, er ist der König der ganzen Welt. Lass uns das lesen. Matthäus 21, wir lesen von 1 bis 14. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin gebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttieres. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprachen: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, ein Prophet von Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Jesus kommt nach Jerusalem. Und das ist nicht einfach nur so, er kommt da mal auf seinen Predigtreisen da vorbei, um da wieder mal ein paar Predigten zu halten und ein paar Lahme und Kranke zu heilen und vielleicht noch einen Dämon auszutreiben oder so. Sondern diesmal ist es ganz anders. Er geht mit einem ganz bestimmten Ziel nach Jerusalem, nämlich das Opfer zu bringen, sich selbst als Opfer für unsere Sünden zu bringen. Kommt nach Jerusalem. Jerusalem, das ist die Stadt, das ist eigentlich seine Stadt. Die Stadt des Königs. Und Jerusalem, in Jerusalem steht der Tempel, da wurden die Opfer immer gebracht, die alle auf ihn hindeuten. Und der Tempel steht auf dem Berg Moria. Das ist der Berg, wo Abraham seinen Sohn opfern sollte und der dann ausgelöst wurde durch ein Opfertier. Und er ist derjenige, der uns auslöst, der stellvertretend für uns sterben soll. Und diesen Weg geht Jesus. Und ihm war das sicher sehr bewusst. Seine Jünger haben es ja immer verdrängt. Er hat es ihnen mehrere Male direkt gesagt. Ich werde nach Jerusalem gehen. Dann werde ich von den hohen Priestern, werde ich ausgeliefert werden an den Statthalter und dann werde ich getötet werden. Dann werde ich am Kreuz sterben. Das haben sie ja immer gekonnt verdrängt. Aber ihm war es sehr bewusst. Er geht jetzt in diese Stadt. Die Stadt, die eigentlich die Stadt des Friedens ist. Aber er muss hingehen und den Frieden erstmal bringen. Er muss ihn ja erstmal herstellen, den Frieden mit Gott. Und ohne Frieden mit Gott gibt es auch keinen Frieden unter den Menschen. Jesus geht, um das vollkommene Opfer darzubringen. Das, was alle Opfer im Alten Testament nicht konnten, was sie nur anzeigen sollten, was es bedeutet. Das haben wir ja schon mal betrachtet hier mit dem Aussatz und mit der jungen roten Kuh und so weiter. Und Jesus geht jetzt, dieses Opfer zu bringen. Also dieser Moment eigentlich, den wir jetzt haben und dieser Bericht, das ist ein besonderer Bericht. Dieser Moment ist eigentlich sehr bedeutungsschwanger. Und hier passiert was Großartiges. Jesus geht mit einem Ziel und hier passieren bestimmte Dinge. Es passiert etwas ganz Besonderes. Und das ist ja nicht so, dass wir einfach nur so einen Bericht hier im Matthäus-Evangelium haben, dann ist er da halt eingezogen und ein paar haben ihm zugejubelt und dann war es nett. Denn wir haben ganz bestimmte Bedeutung. Jesus tut auch nichts ohne Bedeutung. Jesus schickt zwei Jünger los nach Bethphage, um eine Eselin und das dazugehörige Füllen zu holen. Und in der Bibel ist oft die Zahl 2 eine Zahl der Trennung oder der Gemeinschaft. Das kennen wir zum Beispiel, wenn der Jesus sagt, es werden 2 mit der Mühle mahlen, wenn ich wiederkomme, und der eine wird genommen, der andere nicht. Es sind 2 auf dem Feld, die arbeiten nebeneinander, das Leben lang, den einen nehme ich, den anderen nicht. Und im Lukas wird er an dieser Stelle noch viel intimer. Er sagt, es werden 2 auf einem Bett liegen und den einen nehme ich, den anderen nicht. Da gibt es nur ein Entweder-Oder. Und Gott macht einen Unterschied. Und der Unterschied besteht in dem, was hier gleich passiert. Und das zeigt er uns in einem fantastischen Bild. Ich denke mal, das sind so Sachen, wo du einfach merkst, dieses Buch ist kein Ausversehen der Menschheitsgeschichte. Das Buch, das ist direkt von Gott gegeben und genauso wie es da steht, sollte es hier stehen. So gewaltig, dieses Bild. Und dann kommen sie ja dahin und er sagt ihnen ja, wenn euch jemand aufhält, dann sollt ihr ihm sagen, der Herr braucht es. Und aus den anderen Evangelien wissen wir, das passiert. Und wenn die Jünger sagen, der Herr braucht's, dann kriegen sie das einfach. Der König muss herrschen und ihm muss man gehorchen. Und sie kommen nach Bethphage. Bethphage, ja, das heißt so viel wie das Feigenhaus oder das Haus der unreifen Feigen. Jedenfalls liegt Bethphage in dem sogenannten Heiligen Bezirk. Das gehört sozusagen zu Jerusalem, zur heiligen Stadt. Und das Opfer, das der Jesus bringt, ist ein hochheiliges Opfer. Der Jesus hat nie gesündigt, er hatte auch keine Sünde, er war auch nie verunreinigt, auch nicht am Kreuz. Denn er wurde unter die Übeltäter gerechnet. Er, der von keiner Sünde wusste, der musste dazu gemacht werden, obwohl es nicht ist. Und der war es auch nie. Aber er hat stellvertretend das Opfer bezahlt. Er hat ein hochheiliges Opfer dargebracht, so wird es im Alten Testament formuliert. Er ist das perfekte Opferlamm, das perfekte Opfertier. Und er lässt hier etwas holen, nämlich ein Esel, also eine Eselin. Und der Esel ist im Gottesgesetz im Alten Testament ein unreines Tier. Und ihm gehörte alle Erstgeburt. Und beim Esel macht Gott eine Ausnahme. Er sagt, für den Esel, die Erstgeburt eurer Esel, die sollt ihr auslösen mit einem Opfertier. Dann gehört sie wieder euch. Wisst ihr, der unreine Esel, das sind wir. Das sind du und ich. Und Gott bringt dieses Opfer da. Wir sind nicht rein von uns. Also wir können auch gar nichts machen. Haben wir uns oft schon angesehen in der Bibel. Wir konnten nichts machen. Wir sind unreine. Aber er holt sich dieses unreine Tier, um es auszulösen. Er hat uns ausgelöst. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Und er nimmt das Füllen, auf das er sich ersetzt später. Und das Füllen ist ein Neugeborenes. Das heißt, er zeigt an, es geht durch Wiedergeburt, es muss ein neues Leben sein. Mit dem alten Leben kann Gott nichts anfangen. Mit dem alten Sünder, mit dem kann Gott nichts anfangen. Also er stirbt und schenkt ein neues Leben aufgrund seiner Auferstehung. Und dann lesen wir ja diesen Vers, das können wir mal aufschlagen, im Sacharja 9. Das zitiert Matthäus ja hier. Wir möchten es mal im Sacharja lesen, 9, Vers 9. Und da steht: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das ist doch gewaltig. Und hat der Sacharja damals schon gesagt, was passiert? Was sagt er eigentlich aus über diesen König? Sagt Jerusalem, du sollst frohlocken, dein König kommt. Und der König muss herrschen. Und er gibt ihn hier sozusagen den Israeliten ein vorläufig letztes Angebot, diesen König anzuerkennen. Das letzte Angebot für Israel, ihren König anzunehmen. Dieser König kommt, der König, der herrschen muss, und er wird hier genannt, er ist ein Retter. Sein Retterkönig. Es ist kein König, der nur so zum Herrschen kommt, um zum Unterdrücken oder um auszubeuten oder nach seinem Gutdünken eine Ordnung aufrechtzuerhalten und sich Ehre zu machen dadurch. Sondern hier kommt der König, um zu retten. Und dieser König, der errettet nicht von den Römern. Der errettet auch nicht vom Klimawandel oder solchen Dingen. Er errettet uns von unseren Sünden. Das hat er zum Beispiel Josef im Traum gesagt. Da ist der Engel zu ihm gekommen im Traum und sagt, der Sohn, den deine Frau zur Welt bringen wird, der ist ja gar nicht von dir, der ist von Gott. Und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dafür ist er da. Und dafür ist er gekommen. Er bringt die perfekte Erlösung. Wenn man das anguckt, sich in den Lehrbriefen, wenn Paulus das alles entfaltet und wie wir das schon gemacht haben im Alten Testament uns das angucken, wie detailreich diese Erlösung ist, die ist echt perfekt. Bis in jeden Winkel unseres kaputten Herzens dringt sie ein und bringt uns das ewige Leben. Und die funktioniert. Und nicht, weil es an sich funktioniert, sondern weil Gott selbst dahinter steht. Diese Erlösung bringt es. Die ist echt. Und dann kommt er, sagt er, siehe, dein König kommt zu dir. Ihr könnt ihn sogar sehen. Er kommt zu euch als Mensch, in Menschengestalt. Er hat einen menschlichen Körper angenommen. Er ist immer noch Gott, aber er kommt mit einem menschlichen Körper, damit ihr ihn sehen könnt. Wir hätten ihn anfassen können. Der war wirklich da. Der ist nicht in großer, göttlicher, allmächtiger Gestalt gekommen. Der ist auf Du-Du-Ebene gekommen. Ganz persönlich als Mensch. Da war es sich nicht zu schade für. Er hat nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein. So wie wenn jemand einen Raubüberfall begeht, dann will das behalten und klammert sich dran, obwohl es ihm gar nicht gehört. Ihm gehörte die Gottheit. Die hat er von seinem Vater. Er war Gott gleich, wesensgleich, vollkommen deckungsgleich. Er nimmt aber trotzdem menschlichen Körper an. Um uns gleich zu sein, um dieses Opfer zu bringen. Und dann sagt er hier noch, er ist demütig. Er sagt es ja immer selber, dass man soll zu ihm kommen, weil er demütig ist und von Herzen sanftmütig. Dieser König ist ein ganz anderer König als die Machthaber dieser Welt. Der ist auch anders als wir. Wir Menschen haben ein großes Problem durch die Sünde. Wir können nicht mit Macht umgehen. Da müssen wir nicht mal draußen auf die Finger zeigen von irgendwelchen großen Machthabern dieser Welt. Du und ich. Wir können das nicht. Wir können nicht mit Macht umgehen. Aber wenn er die Macht hat, dann ist er damit sanftmütig und demütig uns gegenüber. Obwohl er es nicht mal nötig hat. Er muss sich doch nicht vor uns demütigen. Aber er hat sich, als er Mensch war, vor seinem Vater gedemütigt wie wir. Er hat sich neben uns gestellt. Obwohl wir dreckige Sünder waren. Oder vielleicht bist du es auch noch. Dann denk dran, Jesus stellt sich neben dich, um dich zu retten. Und da passiert hier etwas, als die in Matthäus 21, als die Jünger dann zurückkommen, da legen sie ja dann die Kleider auf den Esel. Was sind denn das für Kleider? Jesaja 64. Jesaja 64, 4 bis 6 lese ich. Da geht es darum, dass Israel Gott bittet, dass es eingreift in ihrer Not. Und da steht, du kommst dem entgegen, der sich daran erfreut, Gerechtigkeit zu tun, denen, die auf deinen Wegen an dich gedenken. Doch siehe, du wurdest zornig, weil wir Sünde begingen und lange Zeit darin geblieben waren, aber möchte uns doch geholfen werden. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahingegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Das ist der Zustand des Menschen. Er hat ein beflecktes Kleid, von der Sünde befleckt. Und die Jünger machen hier etwas, sie legen ihre, im Bild legen sie ihre befleckten Kleider, ihren sündhaften Zustand, den legen sie auf den Esel, das unreine Tier. Und der Jesus macht was drauf, er setzt sich drauf. Er nimmt sich unseres Sündenproblems an. Und zwar nicht so wie ein Fachmann, der eigentlich kein Fachmann ist. Das hat bestimmt jeder schon mal gemerkt. Du hast im Geschäft Hilfe gesucht, du merkst, der Mensch, der dir da helfen will, der hat gar keine Ahnung davon. Aber er ist ein wahrer Fachmann. Er nimmt sich dieser Sache an und er löst das Problem, indem er sich draufsetzt. Und es ist in der Regel so, wenn man sich hinsetzt, ist man fertig. Wer stehend arbeitet, in der Pause oder am Feierabend, dann setzt er sich hin. Er ist fertig. Und der Jesus hat es vollbracht. Er hat sich des Sündenproblems angenommen und er hat es vollbracht. Und was hat er gemacht? Er hat uns neue Kleider gegeben, die Kleider des Heils, die weißen Kleider, die reinen Kleider. Ich möchte einmal eine ganz gefährliche Frage stellen, aber lass uns dazu mal einen Vers aufschlagen oder mehrere Verse, Johannes 9. Johannes 9, 35 bis 38. Und das ist die Stelle, da hat der Jesus gerade einen Blindgeborenen geheiratet und da waren die geistlichen Führer des Volkes und die Schriftgelehrten wieder stinksauer, weil sie haben wieder was gemacht, wo sie in ihrer Tradition geglaubt haben, wenn der Messias kommt, dann tut er ja diese drei Wunder, er heilt einen Blindgeborenen. Und nach ihrer Tradition konnte man einen Dämon nur austreiben, wenn man den Namen erfragen konnte. Und wenn der Messias kommt, dann wird er auch von einem Stummen den Dämon austreiben. Er braucht den Namen nicht. Und er wird einen Aussätzigen heilen. Das hat seit der Fertigbestellung der fünf Bücher Mose in Israel nicht gegeben. Und da sind sie natürlich stinksauer. Und das ist eine sehr dramatische Geschichte. Und sie schmeißen ja diesen Gehalten, der sehend wurde, sogar aus der Synagoge raus. Das passt, auch der passt ihnen dann nicht mehr. Er ist der lebende Beweis dafür, dass das der Messias ist. Und dann steht hier Folgendes, jetzt geht Jesus zu ihm und geht ihn, diesen Blinden, der jetzt sehend ist, nochmal persönlich an. Und er fragt in Vers 35, Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen. Und der mit dir redet, der ist es. Er sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Darf ich mal eine ganz gefährliche Frage stellen? Denn Paulus schreibt zu den Korinthern, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Oder kennt ihr euch selbst nicht, dass der Geist Gottes in euch wohnt? Hat dieser Jesus, der sich des Sündenproblems annimmt, der sich des Zornes Gottes annimmt, der auf dem Leben jedes Menschen steht, hat dieser Jesus die entscheidende Rolle bei deiner Bekehrung gespielt? War dein Übergabegebet und deine Sündenbekenntnis und was du sonst gemacht hast, war das die Nebensache? War er die Hauptsache? Denn nur dann ist man echt. Nur dann hat man seine Kleider auf den Esel gelegt und er hat sich draufgesetzt. Nur dann ist das Problem gelöst. Nur dann ist man errettet. Wenn er der war, zu dem man sich gerettet hat, zu dem man geflohen ist. Er ist die entscheidende Person bei der Bekehrung. Nicht ich, nicht was ich tue und nicht was ein Seelsorger vielleicht zu mir hinterher sagt oder was ein Prediger sagt oder ob ich eine Hand gehoben habe in irgendeiner Veranstaltung oder so, sondern nur, wenn ich in meinem Herzen mich zu diesem Jesus gerettet habe. Wenn ich im Bild gesprochen mein beflecktes Kleid auf den unreinen Esel gelegt habe und er sich drauf gesetzt hat, dann ist sie echt. Und das ist der Unterschied. Ich habe auf meinem Zettel hier als Titel Palmsonntag, hier scheiden sich die Geister, in Anführungszeichen, dieses Sprichwort. Und hier scheiden sich die Geister. An diesem Jesus scheiden sich die Geister, ob man echt ist oder nicht. Und dann ist hier ja Vers 6 in unserem Matthäus 21. Dann steht ja, die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Sie sind gehorsam. Das ist der zweite Unterschied, der scheidet. Ist man gehorsam? Ist man dem König gehorsam oder nicht? Mich treibt so ein Gedanke in letzter Zeit um. Es gibt hier diese Geschichte, wo der Jesus, der Auferstandene, kommt als Auferstandener und begegnet den Jünger wieder am See Genezareth und die haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und dann sagt er, jetzt macht das so und dann fahren sie nochmal raus, dann haben sie Fische ohne Ende. Und dann sagt der eine zum anderen, er sagt zu Petrus, es ist der Herr. Das ist nicht irgendein Mensch, der uns das sagt, es ist der Herr. Die Gläubigen, die echten Gläubigen, die wollen immer von einem reden. Sie reden nicht von irgendeinem Jesus, sie reden vom Herrn. Weil er der Herr ist, so sprechen sie ihn an. Erzählend reden sie von Jesus. Aber wenn sie ihn ansprechen, wenn sie ihn im Zentrum erheben wollen, dann sagen sie, er ist der Herr. Ist der Herr Jesus. Dem sind sie ja gehorsam. Und dann sehen wir hier in Vers 9, die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, das ist Vers 8, aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg und andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Eigentlich passiert etwas Trauriges hier an dieser Stelle. Das mutet immer so toll an. Aber wisst ihr, was die machen? Die nehmen ihr beflecktes Kleid und legen sie auf den verfluchten Erdboden. Das ist das Bild hier. Sie sagen zwar Hosianna. Hosianna heißt, hilf uns doch. Sie nennen ihn Sohn Davids. Das ist der Titel des Erlösers, des Messias. Dass er der Christus ist, griechisch. Der Christos. Das erkennen sie ja noch an. Aber das Opfer wollen sie nicht. Das kennen wir manchmal, wenn wir sagen die Leute, ja, irgendwie kann ich mich noch nicht bekehren, ich würde ja gerne. Ich erkenne ihn ja eigentlich an, aber sie sind nicht bereit, ihr beflecktes Kleid herzugeben. Was hält dich auf? Ist deine Sünde so toll, dass du dich dran halten willst? Dass du lieber im Fluch verharren willst? Im Fluch der Sünde am Ende, dem Zorngericht Gottes zu verfallen und in die Hölle zu fahren? Ist das so viel wert? Ich weiß, es kann bedeuten, dass wenn man sich bekehrt, dass man alles verliert. Und seine Freunde verliert, vielleicht zieht sich die Familie von dir zurück, das kann alles passieren. Und das ist auch wirklich traurig dann. Das tut auch weh. Aber nichts ist im Vergleich irgendwie wertvoll gegen die Erlösung, die der Jesus uns schafft. Die Menge. Da steht im Griechischen ein Wort, das heißt Oklos. Vielleicht kennt jemand das Wort Oklokratie. Das ist die Herrschaft des Pöbels. Das ist irgendeine unkontrollierbare Menge hier, so ist das griechische Wort. Das sind nicht die Helden dieser Geschichte. Eigentlich ist der Held ist der Jesus, aber die Helden, die für uns das direkte Vorbild sind, das sind die Jünger, die wenigen. Und wo die Massen sind, da ist immer der falsche Jesus. Das ist zum Beispiel Matthäus 24, ein paar Kapitel weiter. Vers 10 und 11. Matthäus 24, 10 und 11. Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Da, wo die Massen sind, da ist der falsche Jesus. Ist immer ein Überrest, vor allem in unserer Zeit. Und ich denke, seit Corona ist es, glaube ich, jedem Gläubigen klar, wir leben am Ende der Tage. Wir müssen uns nichts vormachen. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis der Herr die Gemeinde nach Hause holt, keine Ahnung, aber es ist bestimmt nicht mehr lange. Und das ist genau die Zeit, da wo die Massen heute sind, da ist der falsche Jesus und ein völlig falscher Geist. Jesus ist immer da, es gibt diesen Ausdruck, die kleine Herde. Das sind immer die wenigen. Auch wenn die Massen Hosianna rufen und ihn Sohn Davids nennen. Aber die wahren Gläubigen, die sind vielleicht nicht immer so laut. Die haben auch nicht die schönsten Aussprüche vielleicht. Aber es sind die, die ihre Kleider auf den Esel gelegt haben. Und der Jesus hat es vollbracht für sie. Und dann haben sie neue Kleider des Heils bekommen. Und was machen sie mit den Kleidern? Sie waschen sie immer wieder im Blut des Lammes, damit sie rein bleiben. Das sind die wahren Helden. Und wir wissen ja, diese Masse hier, vielleicht interessant, vielleicht interessiert es jemand, wenn später steht, dass die Volksmenge schrie, kreuzig ihn, steht dasselbe Wort. Das waren auch dieselben Leute. Das sind hier die Leute, die hier ankamen zum großen Passafest nach Jerusalem. Und das sieht der Jesus, der weiß doch was vorher. Der steht da einmal und er wusste, was im Menschen war. Das wusste er. Das musste ihm auch keiner erzählen. Der hat sofort gewusst, was mit den Pharisäern um die Ecke los ist, wenn sie sich wieder innerlich überhoben haben. Vielleicht kennen wir die Stelle, wo der Lahme durchs Dach gelassen wird von seinen Freunden und er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Der wusste sofort, was im Kopf der Pharisäer los war, weil er Gott ist. Und er wusste auch, was ihnen hier blühten. Das dieselben Leute, die jetzt in der Masse Hosianna schreien. Wenn es geht nicht mal eine Woche um, da schreien sie, kreuzige ihn. Dann wollen sie ihn nicht mehr. Deswegen lasst uns aufpassen, mit wem wir uns da abgeben. Geistliche Gemeinschaft pflegen wir nur mit den Leuten, die ihre Kleider auf den Esel gelegt haben. Die anderen müssten wir eigentlich immer evangelisieren. Auch wenn sie sich für fromm halten oder für Christen zählen. Und dann sehen wir hier etwas. In Matthäus passiert etwas. In Vers 12, da steht einfach, in Vers 11 steht ja noch, die Menge aber sagte, dass Jesus ein Prophet von Nazareth sei. Sie sagen ja nicht mal, dass er Gott ist oder Gottes Sohn, er ist jetzt nur noch ein Prophet. Und da steht unmittelbar in Vers 12, und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein. Wir wissen aus den anderen Evangelien, das passiert eigentlich erst am nächsten Tag. Aber Matthäus zeigt uns hier was, dass das im direkten Zusammenhang steht. Das, was jetzt kommt, steht im direkten Zusammenhang mit dem Einzug in Jerusalem. Und da steht Jesus, und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Das klingt jetzt nicht sehr sanftmütig, oder? Aber der sanftmütige König, der muss auch mal aufräumen in seinem Tempel. Und wir sehen ja, er geht da nicht rein und sagt, diese Tische der Wechsler und Taubenverkäufer, das waren ja nicht, wisst ihr, das waren ja jetzt nicht irgendwie Götzendiener oder so, sondern die haben eine super Idee gehabt, wenn da die ganzen Juden, die verstreut sind in den ganzen Ländern ringsherum, die sind teilweise aus Äthiopien gekommen und so weiter, das war eine riesige Anreise, die kamen ja, um anzubeten, um zu opfern im Tempel. Dann haben die eine super Idee gehabt. Die haben eine ganz tolle Lösung gehabt, ein super Projekt gestartet. Die mussten nämlich Tempelsteuer zahlen. Das ist vom Gesetz Moses her, sollen die ja einen Zehnten geben und so weiter. Aber es galt eine bestimmte Währung im Tempel. Das war nicht die Währung, die draußen auf dem Markt galt. Die eine Währung hatte da keinen Wert und die andere draußen keinen Wert. Da mussten die das wechseln. So eine super Idee. Du kommst hin und kannst es vor Ort erledigen. Du musst nicht irgendwie in der Stadt suchen, wo dir das jemand wechselt. Wenn ihr im Ausland im Urlaub wart, dann kennt ihr das auch. Da musst du am Automaten abheben. Wenn du in die Geldwechslerstube gehst, dann bist du arm. Das ist eigentlich eine tolle Idee, was sie hier haben. Und da haben sie diese Taubenverkäufer. Das sind ja die Tauben, sind es die Opfertiere für die, die nicht so viel Geld haben oder die Umstände es gerade nicht hergeben, dass sie ein Lamm nehmen oder einen Stier nehmen oder so etwas. Eigentlich toll. Die bieten ihnen das an. Das kannst du hier vor Ort kaufen. Du musst es dann nicht durch die Stadt treiben, weil du es irgendwo auf dem Markt oder so gekauft hast oder gar noch von zu Hause, von Äthiopien hierher schicken, damit hierher kommen. Du kannst das hier vor Ort kaufen. Super Projekt. Die haben sich echt Gedanken gemacht, wie es geht. Und dann kommt der Jesus und sagt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz meine Vorstellung vom Bethaus. Vielleicht schickt ihr die Tische hier ein bisschen so und die Wechselstube macht ihr vielleicht so eher so rechts um die Tür rum da an der Seite oder sowas. Das macht er nicht. Der geht da rein und schmeißt die Tische um und schmeißt sie raus. Aber hochkant im hohen Bogen schmeißt er sie raus. Er sagt, das gehört sich hier nicht. Denn hier bin ich der Chef, sagt Jesus. Er ist der König, er herrscht, er ist der Gott, der hier angebetet wird. Und er schmeißt sie raus. Aber wir hatten doch so gute Ideen, wir haben das doch gut gemeint. Nein, das gehört nicht in seinen Tempel. Er nennt es dann sogar eine Räuberhöhle, habt ihr draus gemacht. Das geht nicht. In seinem Tempel geht das nicht. Er sagt, sein Tempel ist sein Bethaus. Wir wissen ja aus 1. Korinther 3, 16 und 17, dass wir der Tempel Gottes heute sind. Das Bethaus ist nicht dieses Haus. Das Haus ist toll, da sind wir dankbar für, dass wir uns treffen können. Da kümmern wir uns auch drum, dass es auch nicht verfällt und dass wir uns nächsten Sonntag auch noch treffen können. Aber das ist nicht das Bethaus. Das Bethaus sind wir Gläubigen, die, die ihre Kleider auf den Esel gelegt haben. Wir sind der Tempel. Und einmal geht Paulus so weit und sagt, wisst ihr nicht, dass ihr, euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ihr persönlich. Und dann geht etwas nicht. Wenn wir hier bei dem Beispiel hier mal bleiben, es geht ja um Geld hier. Und lass uns mal aufschlagen in einen Text aus 1. Timotheus 3. Entschuldigung, da ist ein Fehler. Das ist 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6. Ab 6. Das ist jetzt ein bisschen so aus dem Zusammenhang. Ich habe hier einen Zettel, da müsst ihr euch jetzt, könnt ihr von mir holen, müsst ihr euch nur merken, das ist Kapitel 6, nicht Kapitel 3. Und könnt auch die Verse davor lesen, die sind, das ist eigentlich ein Gedanke, aber ich steige hier mal in der Mitte ein. Und es steht in 1. Timotheus 6, Vers 6, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Da geht es vorher um Leute, die denken, mit Gottesfurcht kann man sich bereichern. Aber wenn ich so tue, dass ich besonders gottesfürchtig bin, dann habe ich Gewinn in der Gemeinde. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir nichts, auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Dem Gläubigen geht es nicht mehr um Geld. Der Gläubige ist genügsam. Die, die ihre Kleider auf den Esel gelegt haben, die sind zufrieden mit dem, was Gott ihnen gibt. Es ist genug, was wir haben. Ich muss nicht daran streben, dass ich noch mehr Geld verdiene. Das ist dem Gläubigen nicht wichtig. Der ist froh, wenn er sein Geld kriegt, mit dem er sein Essen kaufen kann und seine Wohnung bezahlen kann. Ob es jetzt Miete ist oder Grundsteuer oder was auch immer, dann ist er zufrieden. Und wenn Gott sagt, jetzt kriegst du aber weniger, dann sagt der Gläubige, es wird schwierig, aber ja, du bist der Chef, du bist der König, du kannst es machen. Dann bin ich damit auch zufrieden. Und wenn er sagt, so, und jetzt kommt eine Zeit, da hast du mehr Geld, da geht es dir besser, das Leben ist leichter, und jetzt kannst du sogar den anderen helfen, denen es schlecht geht. Oh, schade, schon wieder nichts für mich. Aber wisst ihr, das ist im Prinzip am Leib Jesu Christi. Wir sind ja durch einen Geist in einen Leib hineingetauft. Wir sind Leib Jesu Christi. Wir sind, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, wir sind die Manifestation Jesu Christi auf der Erde. Die Welt sieht nicht ihn, die sieht uns. Und am Leib Jesu Christi ist Geld nicht Top 1, sondern im besten Fall Top 100. In der Gemeinde Jesu geht es nicht um Geld. Und wenn ein Gläubiger reinkommt, dann muss er merken, hier geht es um eine Person. Und um den Herrn Jesus Christus geht es hier. Und zwar um den, der gekreuzigt wurde für meine Sünden und nicht um Geld. Gläubige betteln nicht um Geld, die vertrauen Gottes an. Und das Prinzip beim Geldspenden in der Gemeinde ist nicht, damit wir Luxus haben als Gemeinde. Erinnert ihr euch an das gute Projekt im Tempel? Manchmal sind unsere Projekte gar nicht gut in seinen Augen. Auch wenn wir menschlich nichts entdecken können und nur die gute Praxis erkennen können, wie toll uns das hilft. Sondern im Leib Jesu Christi, in der Gemeinde Jesu, unter denen, die ihre Kleider auf den Esel gelegt haben, geht es um Ausgleich. Ich war mal auf so einer Evangelisation mit Julia damals zusammen, wir waren nicht verheiratet, sind mit ein paar Freunden dahin gefahren, so eine riesige Stadthalle, und da war dann ein namhafter Evangelist, ich sage jetzt mal nicht den Namen, und dann hat er seine Predigt da angefangen, und dann hat er erstmal einen Spendenaufruf gemacht. Ihr wisst ja gar nicht, was das alles hier kostet. Bitte? Wer soll denn das Evangelium umsonst darbieten? Das Erste, was er macht, er sagt es ja nicht der Gemeinde, die das im Hintergrund organisiert vorher. Gut, da müssen wir aber Geld zusammenkriegen, wir müssen irgendwie die Stadthalle finanzieren und so weiter. Nee, er sagt es öffentlich in der Evangelisation, dass die Leute bitte spenden sollen. Das hat auch nichts mit dem Evangelium zu tun. Das Evangelium ist umsonst, das kostet nichts. Meine Eltern erzählten mal, als sie damals aus der ehemaligen Sowjetunion, und damals war sie es, glaube ich, noch, oder UdSSR, als sie nach Deutschland kamen, 1980 rum, dann, also vor meiner Geburt, dann sagten sie, dann nannte man ihre Leute immer, also diese russlanddeutschen Gläubigen, mit denen wollte man Evangelisation durchführen, hier von deutscher Seite, von einheimischer Seite, und dann nannte man sie immer die Scheinwerfer. Versteht ihr? Die meinen nicht das Gerät, die meint die Geldscheine. Im Reich Gottes geht es nicht um Geld. Ich sage es einen Satz, den mag man nicht. Aber wenn es ums Geld geht, hört das Reich Gottes auf. Dann ist der König nicht mehr König, aber der König muss herrschen. Und wenn er nicht herrschen darf, dann wird er zum Feind. Er muss herrschen, er wird so lange durchziehen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Diesem König ist auch nicht zu spaßen, er ist von Herzen sanftmütig und demütig. Aber nur wenn man auch bereit ist, seine Erlösung anzunehmen, sich als Sünder zu sehen vor ihm, wenn man ihn als Herrn anerkennt, dann. Also, wollen wir mal richtig praktisch werden. Wisst ihr, es hilft ja nichts, wenn wir hier schöne Predigt halten und alles vielleicht auch exegetisch auch stimmt und noch ein paar griechische Begriffe rumwerfen und solche Dinge. Und was dann mit unserem Leben? Und ich meine uns hier. Ich meine Christusgemeinde Coesfeld und alle Gläubigen, die sich hier regelmäßig treffen. Was eigentlich mit uns? Epheser 1, 22. Und 23. Könnt ihr dann auch zu Hause nachlesen, welchem Zusammenhang ist, aber geht mitten im Satz los. Und er hat alles, also der Vater, hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Er hat alles den Füßen seines Sohnes Jesus Christus, alles unterworfen und hat ihn zum Haupt der Gemeinde gesetzt. So wie er in den Tempel reingekommen ist damals und klargemacht hat, dass er der Chef ist, ist er hier der Chef. Er ist der Chef. Und er steuerte es. Das haben wir mal im Kapitel Epheser Kapitel 4 gesehen. Er bewirkt das Wachstum. Und er schickt die einzelnen Gläubigen rum, dass sie Handreichung tun. Und er setzt auch zum Beispiel Autoritäten ein in der Gemeinde. Das ist sein Bild von Gemeinde. Das ist nicht Zeitgeist. Heute will man ja alles so, also nicht so hierarchisch ordnen, heute will man so in die Breite alles ordnen. Und ein Organigramm, das gehört meistens einfach am besten weg oder es ist sehr breit gefächert, dass es wenig Autoritäten gibt, weil man dann ja effektiver wäre. Das mag sein für die Wirtschaft, aber es ist nicht für uns. Er sagt zum Beispiel in Titus 1,5, ja, das ist die Bibelstelle, an die vielleicht jemand jetzt gedacht hat. Titus 1,5 steht, ich habe dich zu diesem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir Anweisung gegeben habe. Und dann kommt dieser Katalog, wie der sein soll. Wisst ihr, der Hauptmangel einer Gemeinde ist nicht, dass sie kein Mikrofon haben. Der Hauptmangel ist auch nicht, dass sie zahlenmäßig explodiert. So, der Hauptmangel einer Gemeinde Jesu Christi ist, wenn sie keine Führung hat, die Führung, wie Gott sie festlegt. Und das sind Älteste. Und das ist der größte Mangel. Alle anderen sind weniger wichtig, aber das legt Gott so fest. Das will er so haben. Das legt der Herr in seiner Gemeinde so fest, das Haupt. Und das ist der größte Mangel. Jetzt gucken wir mal in Epheser 4,11 nochmal rein. Und es steht ja, das kennen wir ja, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten. Die haben wir heute hier im Wort Gottes. Das sind die uns, durch die Gott uns das Wort gegeben hat. Da können wir jetzt nachlesen. Und dann geht es weiter. Etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, Vers 12. Das heißt, er gibt Ämter in der Gemeinde, durch die er das Ganze anleitet. Wir stehen hier vorne nicht einfach aus Spaß, weil wir meinen, wir könnten gut reden. Sondern das ist die Ordnung Gottes, dass er dadurch Anweisungen gibt. Es kann auch im einzelnen Gespräch und so weiter gehen, aber so setzt Gott es ein. Er sagt zum Beispiel in Apostelgeschichte 20 durch Paulus, er sagt zu den Ältesten aus Ephesus, der Heilige Geist hat euch gesetzt als Älteste. Es war weder unsere noch eure Idee. Das hat Gott gemacht. Jetzt stellt ihr mal vor, wir hätten welche. Und dann kommt da so ein Ältester zu dir, sagt, keine Ahnung. Weißt du, so, die Musik aus den und den Gründen wollen wir die hier nicht haben. Boah, was fällt dir eigentlich ein? Ich möchte ja auch das gerne haben, was ich zu Hause höre. Ja, eigentlich solltest du sie zu Hause auch nicht hören. Das fördert nicht dein geistliches Leben. Willst du mich jetzt auch noch richten? Wir sollen auch einander nicht mehr richten. Was fällt dir eigentlich ein, sowas Privates hier anzusprechen? Komm, wir machen das mal. Wir schlagen das Fitching auf den Zettel, aber Römer 14, schlagen wir mal die Stelle auf. Römer 14, 13. Vielleicht können wir das anwerfen. Seht ihr, da steht sogar, darum lasst uns nicht mehr einander richten. Komma. Und dann steht da, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anschuss noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Wisst ihr was, die Ältesten sind doch nicht da, dass sie uns ärgern oder dass wir ein Schmuckstück haben und sagen können, oh, guck mal, die machen eine gute Organisation. Muss sich auch gekümmert werden. Wir müssen irgendwie hier zusammenkommen um 10 Uhr morgens. Das muss ja geklärt sein. Muss ja am besten auch geklärt sein, wer Musik machen, wer predigt. Kann man auch notfalls mal spontan einspringen, wenn jemand krank wird. Aber das muss ja irgendwie auch organisiert werden. Aber guckt doch mal. Sie sind da aus Autoritäten gesetzt, durch die Gott die Gemeinde anleitet, was geht und was nicht geht. Und sie geben Rechenschaft für unsere Seelen am Ende. Die müssen den brutalen Ausdruck, aber sie müssen den Kopf am Ende hinhalten. Aufs Schafott, wenn es schief geht. Wir sollten uns ihnen dann unterordnen. Und dann tun sie ja genau das, was steht. Sie müssen gucken, wo gibt es für die Geschwister einen Anstoß? Wo werden sie behindert im Glaubensleben? Und dann müssen die sich kümmern. Sind wir bereit? Jemand kommt und sagt dir das. Bist du bereit dafür? Oder 1. Korinther 12, Vers 11. 1. Korinther 12, Vers 11. Das ist ja eigentlich das Kapitel, über Gnadengaben und dem Leib Jesu Christi, in den wir ja hineingetauft wurden. Wir sind ja Teil des Leibes. Das ist der entscheidende Teil unseres neuen Lebens in Christus. Leibesleben, Gemeindeleben. Und jeder hat einen Platz. Da steht nämlich in 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles, das ist ein Gabenkatalog vorher, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wir suchen uns doch nicht aus, was uns Spaß macht in der Gemeinde und damit dienen wir dann, sondern der hat jedem von uns Gläubigen, also nochmal, jedem, der seine Kleider auf den Esel gelegt hat, ein neues Kleid des Heils empfangen hat. Jeder hat eine persönliche Begabung. Und die soll er an seinem Platz am Leib auch ausleben. Das heißt, wir suchen uns das nicht nach meinem Geschmack raus. Ich sage was ganz Ehrliches, wenn ich mir das aussuchen dürfte, ich würde nicht hier stehen. Dann würde ich mir was anderes aussuchen. Aber es zählt nicht mehr. Denn bei unserer Bekehrung ist ja auch noch was anderes passiert. Wir haben ja noch nicht nur Vergebung der Sünden bekommen. Es gibt dann auch einen zweiten Teil. Davon reden wir ja leider so wenig. Wir sind auch mitgekreuzigt worden. Wir sind Tote. Er fragt uns nicht mehr, ja, was wäre so dein Interesse in der Gemeinde mitzuarbeiten? Ein perfektes Paket geschnürt mit deinem Wirkungskreis, wie weit du gehen kannst, deinem Maß des Glaubens, was du aushalten kannst und Begabungen und Hintergründe in deinem Leben, was du durchmachen musstest, damit du genau an diesem Platz, in diesem Bereich wirken kannst. Das ist die Handreichung der einzelnen Glieder. Dann helfen sie sich untereinander. Aber nicht, wenn wir anfangen, nach unserem Gutdünken Gemeinde zu bauen. Und dann vielleicht noch Jakobus 4. Nehmen wir uns einfach mal die Freiheit, lesen wir mal die 10 ersten Verse hier. Jakobus 4 ab 1. Und es steht, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend und trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ich sagte es ja schon, es hilft ja nichts, wenn wir schöne Predigten haben, aber es passiert nichts. Ihr Lieben, was ist das, wenn ich hörte das mal von einem Bruder, das ist nicht wir. Aber in seiner Gegend gab es eine Gemeinde, die waren dafür bekannt, wie sie sich streiten konnten. Also bei den Ungläubigen waren sie dafür bekannt. Glaubt ihr nicht, die Ungläubigen sehen, was wir machen? Das merken die doch. Die sind doch viel schlauer als wir manchmal. Die sehen doch, wofür wir stehen. Ob wir um das eigene Bemühen, um das eigene Wohl kämpfen, ob wir darum kämpfen, damit es läuft, wie es mir gefällt, dass ich meine Rechte habe in der Gemeinde. Und ob der Bruder oder die Schwester mich immer ärgert, dass es mir nicht reinpasst, wie es läuft. Ja, endlich, sag das mal, jetzt hören die es mal, ne? Also wenn das dein Gedanke war, dann bist eigentlich genau du gemeint. Er sagt zum Beispiel hier in Vers 3, ihr bittet und bekommt nicht. Wie ist das mit deinen persönlichen Gebetserhörungen? Oder wenn du für die Gemeinde betest. Betest du noch für deine Gemeinde? Der wird dann ziemlich brutal hier. Er sagt, Jakobus schreibt ja jetzt nicht an Ungläubige, schreibt an die Gläubigen. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, warum hurt ihr geistlich rum mit der Welt? Es steht Freundschaft, das kommt von dem Wort Philia, das Wort für seelisch Liebhaben. Warum findet ihr das immer toll, was die Welt macht? Warum wollt ihr euch das bei euch reinholen? Ihr habt doch viel mehr, ihr habt die Fülle in Christo. Das Beste, was ihr wollt, aber ihr wollt mit ihren Tricks wollt ihr eure Gemeinde bauen. Warum macht ihr das? Warum schlägt ihr eure Freizeit tot damit, damit ihr euch euren alten Lüsten frönt? Oder euch immer mit den Leuten umgibt, die nicht wiedergeboren sind? Ja, natürlich, Mission muss irgendwie, ich denke, es ist die normale Mission eines Gläubigen, ist nicht unbedingt, dass er Traktate in der Stadt verteilt, sondern da, wo er hingestellt ist, in seiner Nachbarschaft, in seiner Familie, auf Arbeit, einen Wandel an den Tag legt, dass der andere es nicht mehr aushält und ihn fragen muss, sag mal, was hast du eigentlich, was ich nicht habe? Und dann kommt die Antwort, die mit Salz gewürzt ist. Ich kann ja auch nicht eine Mauer aufbauen oder ämisch werden und mich ganz zurückziehen. Wenn ich dauernd mit diesen Leuten freundschaftlich immer wieder Zeit verbringe, dann werden die nicht wie mich beeinflussen. Also die Alten hatten früher immer so ein Beispiel, die sagten immer, wenn einer auf dem Tisch steht und der andere unten und die geben sich die Hand, dann ziehen die aneinander. Der unten steht, hat aber die größere Chance, dass der von oben runterkommt. Die Anziehungskraft auf seiner Seite. Und so ist es bei uns auch. Wenn wir uns ständig mit solchen Leuten umgeben und da Gemeinschaft pflegen, dann werden die uns beeinflussen. Und irgendwann kannst du sie nicht mehr beeinflussen. Da musst du schon ziemlich starken Stand haben. Geistlich. Hast du den schon? Das wird toll, aber lass uns dann auch dahin streben. Und gucken, womit beschäftigen wir uns im Alltag? Womit füllen wir uns eigentlich? Ich muss mich ja nicht wundern, wenn ich als Mann mit meinen Augen ständig Probleme habe, wenn ich den ganzen Zeit einen Fernseher laufen habe. Und mich damit beschäftige, wie Unzucht funktioniert. Muss ich mich ja nicht drüber wundern dann, wenn ich nur noch das treibe. Und dann steht hier, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Wir wissen, der Tempel des Heiligen Geistes. Du und ich persönlich. Wissen wir aus dem Alten Testament, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das ist ein verzehrendes Feuer. Den können wir nicht einfach spaßen und sagen und ihm frech ins Angesicht spotten und treiben, was wir wollen, obwohl er seine Gesetze aufgestellt hat, seine Gebote auch für die Gemeinde. Hat er genaue Vorstellungen, wie das läuft. Es geht einfach nicht. Aber dann steht hier eigentlich sein Gnadenangebot. Er sagt, umso reicher ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er die Gnade. Und deswegen sagt er hier, so unterwerft euch nun Gott. Also da muss man keine Angst haben, dass man einen Beitschenhiebe kriegt, sondern dann wird man erstmal aufgebaut. Dann geschieht Auferbauung, dann kümmert sich Gott auch um dich. Dem Teufel sollen wir widerstehen, nicht seinem Wirken und seinem Wort. Wir haben als Gläubige im Allgemeinen, rede ich jetzt, die Christenheit hat aber die Angewohnheit, die Bibel zuzuschlagen und tolle Bücher zu lesen, wie man Gemeinde baut. Wir haben alle die beste Gemeindeanleitung zu Hause in unseren Regalen liegen, aber wir lesen Bücher darüber von anderen Menschen. Und vielleicht wundert sich dann hoffentlich ein oder andere Mal, warum passieren eigentlich nicht die Segnungen, die da drin stehen. Man will es falsch angehen. Und dann steht hier, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und er sagt, reinigt die Hände, ihr Sünder. Hört auf mit dem, was ihr tut. Fangt an, Gott zu suchen in eurem Leben. Fangt an, eure Bibel zu lesen. Fangt euch zu Hause an, eure Angehörigen an zu kümmern. Haut doch nicht ab da. Also man sagt ja immer, er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, aber die Familie geht vor. Eigentlich geht der Herr vor. Wenn ich ihm so diene, wie er das haben will, dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich zu Hause zu kurz komme. Dann werde ich nicht zu kurz kommen, dann werde ich da sein. Dann müssen wir Männer uns mal fragen, wie gehen wir mit unseren Frauen zu Hause eigentlich um? Das hat ja Auswirkungen auf das Leben hier. Nun, zum Beispiel, wir wollen ja Älteste haben. Älteste müssen mit ihren Frauen richtig umgehen. Die kümmern sich um die Frau. Seelisch, geistlich. Das hört ja nicht beim Arbeiten auf, weil wir Geld nach Hause bringen würden. Nun, Passt du darauf auf, dass deine Frau Zeit hat zum stille Zeit haben? Nimmst du die Kinder mal ab oder Hausarbeit mal ab, damit die auch ihre Bibel alleine lesen kann und alleine beten kann? Da fängt es an. Und dann steht hier und heiligt eure Hände, die ihr eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das Problem ist doch nicht der andere in der Gemeinde. Das Problem ist doch nicht mein Ehepartner oder die Kinder. Das Problem ist mein Herz. Mein und dein Herz ist das Problem. Und da müssen wir aufräumen. Heiligen heißt, dass es ganz von ihm in Beschlag genommen wird. Dass wir ihm immer mehr, ich denke, das ist ein gutes Bild, wenn wir uns vorstellen, das Herz hat viele, viele Zimmer. Und jedes Zimmer hat einen Schlüssel und ist abgeschlossen. Wenn ich mich bekehre, gebe ich dem Herrn Jesus den Schlüssel für die Eingangstür. Und dann gebe ich ihm immer mehr Schlüssel ab. Immer einen nächsten Schlüssel ab. Das ist Heiligung. Das ist das Herz Heiligen für Gott. Hat immer mehr Einfluss in mein Leben. Immer ein nächster Schlüssel. Sind wir ehrlich, einer der letzten Schlüssel, den wir abgeben, ist die Freizeit. Die bestimme ja immer noch ich, wie ich die verbringe. Da geht mein Hobby vor, das Reich Gottes. Er sagt, fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Du musst doch nicht Angst haben, dass du einen draufkriegst, sagte ich schon. Sondern dann baut der Jesus auf. Als er alles aufgeräumt hatte im Tempel, dann wurden die Blinden sehend und die Lahmen konnten wieder gehen. Und dann fängt man an, mit geöffneten geistlichen Augen zu sehen, was wichtig ist und was nicht. Und dann kann man auf einmal wieder vorwärts gehen, wo nichts vorwärts ging. Aber erst dann, wenn er anfangen darf aufzuräumen, bei mir und bei dir im Herzen und dann auch hier bei uns. Er sagt, trauert und heult. Es steht nicht im Matthäusevangelium, aber lass uns mal Lukas 19 aufschlagen und einfach nur den Vers 41 lesen. In Vers 40 setzt er sich noch auseinander im Tempel mit dem Hohen Rat und so weiter. Und dann steht in Vers 41, Entschuldigung, er geht jetzt nach Jerusalem hier in Lukas. Er sieht Jerusalem auf seinem Weg, auf seinem Füllen, auf dem er sitzt. Und dann steht er, und als er sich näherte, kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Jesus hat am Palmsonntag geweint. Er wusste doch, was da los war. Er wusste, dass doch das nicht echt war, dass die Hosianer rufen mit ihren Palmwedeln wählen und ihre Kleider da auf den Boden legen und ihm ja eigentlich heuchlerisch schuldigen. Er wusste doch genau nicht, eine Woche geht rum, dann schreien sie Kreuzige ihn. Er wusste doch, dass das falsches Getue ist. Ich denke manchmal, wenn Jesus uns hier anguckt, ich denke manchmal, weint er über uns. Wisst ihr was? Und jetzt sage ich euch was. Lasst mich das mal pathetisch ausdrücken. Aber jetzt wäre doch ein Palmsonntag, an dem wir die Geschichte ändern. Dass wir nicht diejenigen sind, die am Ende ihn verraten und sagen, kreuzige, mit dem wir aber nichts zu tun haben in der Welt, ist sowieso alles besser und wir machen es jetzt, wie es denen gefällt. Sondern wir machen es jetzt anders. Wir machen das, was im Jakobus steht. Wir räumen jetzt auf im Herzen. Wir unterwerfen uns ihm ganz und seinem Willen. Und dann baut er uns auf. Dann werden wir sehen können, dann kommen wir voran. Wenn wir das tun. Lass uns noch drei Fragen mitnehmen, nachdem wir das gehört haben. Ehrlich mal, Hand aufs Herz. Die Welt sagt das Sprichwort mal, Butter bei die Fische. Also jetzt mal ernsthaft. Hören wir auf die, die Gott schickt? Die uns hinstellt, die zu uns reden, hören wir auf sie, was sie sagen? Hören wir auf sein Wort? Es funktioniert alles nicht, wenn ich nicht fleißig die Bibel lese. Jeder liest vielleicht unterschiedlich, aber lasst uns fleißig lesen und nicht damit begnügen, wenn wir zwei Verschen lesen oder so, sondern wirklich dieses Wort verschlingen. Dann arbeitet der in uns. Und die letzte Frage, kommen wir am Ende wirklich zu ihm? Wenn du deine Kleider noch nicht auf den Esel gelegt hast, wenn du noch nicht dein Sündenproblem dem Herrn Jesus anvertraut hast, der für deine Schuld gestorben ist, dann wäre jetzt die Zeit, das zu tun. Da muss man auch nicht zu jemandem hingehen. Das kannst du einfach in deinem Herzen erledigen, wenn es echt ist und es aufrichtig tust. Und die wir unsere Kleider auf den Esel gelegt haben, die wir Gerettete sind, die wir Teil seiner Gemeinde sind, lassen wir ihn aufräumen. Und dann kommen wir weiter. Und dann wird sein Name verherrlicht, dann wird er uns aufbauen, dann wird es uns auch besser gehen. Okay.